Ein wunderschönen guten Morgen. Hier ist Insert Moin mit einer Sonderdurchsage. Mit mir ist der Benny dabei. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Tag.
Und wir müssen leider sagen, wir haben es ganz schön verkackt.
Ja, wir waren ein bisschen sehr doof und ein bisschen sehr nachlässig in unserer, was mal in unserer journalistischen Ehre, euer Discord und eure Community hat uns zu Recht gerügt, denn wir haben etwas sehr, sehr Fundamentales vergessen bei der Besprechung von dem folgenden Titel Iron Fury.
Richtig. Und zwar gab es letztes Jahr im August da einen kleinen Skandal. Also im August ist eine ganze Menge Zeug passiert, deswegen ist uns das wahrscheinlich auch durch die Lappen gegangen. Keine Entschuldigung, nur so als Erklärung. Und die Sache ist, dass es im Spiel zwischen diesen ganzen frechen Witzen für Erwachsene sind leider auch zwei transphobe Gagster reingeraten. Und das eine davon ist einem sogenannten Death Room. Das ist ein Raum, der ist nicht ohne weiteres verfügbar. Und da gibt es eine Wand, wo viele Sachen irgendwie dranstehen. Das meiste davon ist Quatsch, aber dabei eben auch das Wort Effect Bag mit dabei. Und das weitere ist eine Flasche von einem, ich glaube, das war ein Shampoo oder so, ne? Wo
genau, das war eine Shampoo-Flasche. Das war eine Persiflage auf ein amerikanisches, ja quasi Pflegeprodukt, was okay heißt. Und daraus haben sie dann, weil sie so funny und witzig sind, eben okay gemacht mit einem G anstatt des Ks.
Genau.
Und diese beiden, ich sag mal, Riding on the Walls, haben die Leute zurecht aufgebracht. Also dieser Developer Room wurde entdeckt kurz nach Release des Spiels und hat natürlich die LGBTQ+ Community zurecht auf die Barrikaden gebracht. Und sowohl den Publisher 3D Realms als auch den Entwickler des Spiels Voidpoint zum Handeln gezwungen, mehr oder weniger.
Ja, und dann haben sie zuerst gesagt, oh, sorry, das Factback, das war auf jeden Fall ein Übersetzungsfehler. Da haben sie versucht, das auf einen Mitarbeiter zu schieben, der kein Native English Speaker war, da soll irgendwie was schiefgelaufen sein. Dieser Raum ist jetzt auch nicht ohne weiteres, also ohne Hacken oder so, nicht verfügbar und da haben sie wohl was dran gemacht. Und sie haben versprochen, dass sie halt aber auch das mit der Seifenflasche rausnehmen, nur um kurze Zeit später zurückzurudern.
Richtig. Und da kam es dann so zu so ein bisschen quasi einer Mixed Messaging, wie man so schön sagt. Also ich glaube, Publisher 3D Realms wäre es am liebsten gewesen, wenn das alles quasi so schnell wie möglich unter Dach und Fach rausgepatcht worden wäre, um den Skandal abzumildern. Denn natürlich ging damit auch ein großartiges Review-Bombing auf Steam und sonst so eben einher. Und irgendwann hat Developer Voidpoint dann eben beschlossen, nachdem er sich mit seiner Community beraten hat, im Zuge von Free Speech eben dieser Form von Censorship nicht nachzugehen und das eben unter dem Mantel der Redefreiheit eben sich darauf zu berufen und dieses Okay von diesen Shampoo-Flaschen nicht aus dem Spiel zu nehmen. Und das ist bis heute auch noch in diesem Spiel drin. Der Death Room nicht, auch alles, was damit zu tun hat, ist ohne Hacken und ohne weiteres quasi wieder zu replizieren im aktuellen Zustand des Produkts. Aber diese Shampoo-Flaschen sind noch im Spiel. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, über die muss man sich einmal Gedanken machen. Und das auch natürlich für sich selber mal so ein bisschen analysieren, weil du hast hier zum einen einen Publisher, der eigentlich das Richtige machen möchte und darauf eingehen möchte und dann hast du auf der anderen Seite aber einen Entwickler, der das irgendwie nur so zur Hälfte macht und nicht die ganze Meile geht und das ist schon irgendwie shitty und der Shitstorm war da und wie es halt immer so ist im Internet, er ist dann auch irgendwann wieder verschwunden. Mittlerweile, wenn man auf die Steam-Homepage geht, sieht man davon nichts mehr. Auch sämtliche Bewertungen sind wieder ins Positive gerückt. Also das war anscheinend auch nur für das Spiel selbst so eine temporäre Sache. Und das ist uns durch die Lappen gegangen.
Ja.
Bei der eigentlichen Besprechung des Spiels. Und es ist uns beiden einfach nicht bewusst gewesen, diese ganze Geschichte. Und wir haben es in der Besprechung des Spiels auch nicht berücksichtigen können und machen das jetzt quasi After Effect. Hat unsere Besprechung insofern jetzt so zum ganz komischen Hybrid gemacht, weil einerseits habt ihr jetzt dann den Podcast-Teil, der quasi völlig befreit von diesem ganzen Skandal ist und wir super happy eigentlich mit dem Spiel sind, um das schon mal vorne wegzuschicken. Mhm. Und jetzt für uns hinten raus kommt diese ganze Skandal-Scheiße irgendwie oben drauf und man ist so, scheiße, ist irgendwie eigentlich auch doch nicht geil.
Ja, das ist echt sehr, sehr ernüchternd, dass dann, also wir, die Sache ist, wir haben uns nicht viele Gedanken gemacht, als wir dieses Spiel besprochen haben. Normalerweise hätten wir vorher recherchieren müssen. Ich war Fury ehrlich gesagt erst seit Anfang des Jahres so richtig auf dem Schirm, als der Konsolen-Release angekündigt worden ist. Ich spiele sehr wenig am PC und habe da wohl mal irgendwie so ein bisschen mitbekommen, dass da was war, aber mir war diese Skandalgeschichte auch nicht wirklich so präsent. Ich habe das war im August, kam diese ganze Sache in den News. Da gab es ja auch viele andere Dinge, die angekündigt worden sind. Und ich war persönlich beruflich auch so abgelenkt, dass ich da viele Dinge auch überhaupt gar nicht mitbekommen habe. Generell, also ich lese generell sehr wenig Games-Medien. Ich finde gerade diese ganzen Skandale und diese Kontroversen, die finde ich unheimlich anstrengend. Und ich will mich damit auch gar nicht umgeben. Was aber keine Entschuldigung dafür ist, dass ich nicht vor einem Podcast, wenn ich mir ein Spiel vornehme, da zumindest recherchieren sollte. Und das habe ich an diesem Punkt nicht gemacht. Das ist mein Fehler, meine Dummheit. Das sollte ich, trotz dass ich normalerweise nicht hinhöre, wenn ich auch keinen Cast dazu mache, dann höre ich da mal weg, dann ist mir das, ne, dann schiebe ich das mal so weg, damit ich ein bisschen friedlicher lebe. Aber die, das hätte ich ja an dieser Stelle einfach machen müssen. Also das ist auf jeden Fall. Und ich nehme den Fehler auch auf mich, weil ich habe ja dich eingeladen als Gast und ich habe ja diese Folge auch sanktioniert, indem ich sie veröffentlicht habe. Also das, insofern ist das schon meine Verantwortung.
Ja, aber trotzdem, ich will auf keinen Fall, dass die ganze Verantwortung da insofern bei dir lastet, weil ich habe mich auch nicht damit auseinandergesetzt, was den Skandal anging, weil ich es auch nicht wusste. Ich habe das Spiel natürlich durchgespielt, so wie du auch. Mir ist das mit der Soap Bottle auch nicht aufgefallen, weil ich auch nicht explizit danach gesucht habe, weil es einfach nicht in meinem Kenntnisstand drin war. Denn wie auch du, habe ich erst diese Konsolenports gespielt und das war dann über ein Jährchen später und dann war das für mich einfach bloß geil. Iron Fury ist endlich auf Konsole draußen, jetzt kann ich es ja auch mal spielen. Und das war der Fehler. Also da können wir uns beide an die eigene Nase greifen. Das ist, also ich bin, glaube ich, auch persönlich am meisten gekränkt in meiner eigenen Ehre so ein bisschen, dass ich mich auch nicht ausreichend darauf vorbereitet habe. Ich ärgere mich selber wirklich am meisten über die Nummer. Aber ich hoffe, wir haben das jetzt hiermit wieder so ein bisschen ins rechte Licht gerückt und dass sich da jeder auch jetzt dann beim Kauf und bei der jetzt anschließenden Besprechung dieses Titels so ein bisschen seine eigenen Gedanken mitmachen kann.
Genau.
Und das ist so diese typische Situation zwischen, kann man Werk und Künstler trennen? Muss man das tun? Sollte man das tun? Oder muss man nicht eigentlich jedem Spiel erstmal so dem Reality-Check verpassen und erstmal so gucken, wer steht eigentlich dahinter? Wer sind die Leute, die das machen und warum? Und das ist wahrscheinlich nochmal eine Diskussion für einen ganz anderen Podcast, aber einfach bloß, dass man sich das immer und immer mal wieder ins Gedächtnis ruft, weil am Ende des Tages sind das Produkte, die eben auch von Menschen gemacht werden und Menschen machen nun mal Fehler. Manchmal unabsichtlich, manchmal absichtlich. Muss eben jeder für sich selbst rausfinden.
Eine positive Sache hatte aber diese ganze Geschichte, also unabhängig davon, ob sie die Inhalte jetzt rausnehmen oder nicht, hat der Entwickler gesagt, wir spenden an das Trevor Project und auch nicht wenig. Die haben 10.000 US-Dollar aus dem ganzen Geld, das sie von den Einnahmen genommen haben, von Iron Fury, haben sie an das Trevor Project gespendet. Das ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass der Beratung für Jugendliche gegeben wird, die halt in dieser, die queer sind und die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, die gemobbt werden oder so. Also das ist so ein bisschen auch, da kannst du anrufen, kannst die Beratungsstunden holen, die machen auch viele Vorträge und so etwas. Also das ist wenigstens gut. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Auf der einen Seite wollen sie es nicht rausnehmen, auf der anderen Seite haben sie jetzt hier Geld gespendet. Ich glaube, da kann sich jeder von uns seine eigenen Gedanken dazu machen. Und
ja.
Heißt das jetzt, dass ihr Iron Fury nicht spielen dürft? Nein, das heißt es nicht. Das heißt nur, dass ihr euch bewusst sein sollt, dass diese Sachen existieren. Das ist so ein bisschen wie mit Kingdom Come Deliverance oder andere Spiele, wo auch die Entwickler dahinter problematisch sind. Oder wo die sich halt, wo vielleicht ein paar Sachen passiert sind, über die man reden muss. Aber wenn ihr das trennen könnt und das okay für euch ist, heißt es natürlich nicht, dass ihr. Also insofern, okay, für euch ist es, die dann sagt, okay, ich trenne jetzt das Werk und den Künstler davon, dann heißt es nicht, dass ihr nicht keinen Spaß mit einem Fury haben könnt. Es ist halt nur einfach, ne, diese Dinge sind dann trotzdem nicht aus der Welt, sondern es hat trotzdem immer noch dieses Geschmäckle. Und
richtig.
Wahrscheinlich hätten wir anders drüber gesprochen, wenn wir es gewusst hätten.
Genau. Also so ist die Besprechung, die ihr jetzt dann gleich hören werdet, echt so die reinste Version in einer perfekten Welt. Wenn es diesen Skandal nie gegeben hätte, so hätten wir Iron Fury besprochen, wie wir das jetzt auch gleich tun werden. Aber jetzt kommt halt eben dieser große Schatten, der sich dann so drüber legt über den ganzen Podcast und über unsere Besprechung auch nochmal rückwirkend. Es ist spannend. Es ist so ein bisschen Jekyll und Hyde-mäßig. Wieso, als hätten wir zwei gespaltene Persönlichkeiten, wo wir jetzt so reflektiert sind, ach scheiße, dieses Spiel, Mensch, jetzt macht mich das in so eine moralische Zwickmühle. Und die andere Seite ist so, boah, Iron Fury ist total geil, Michael, ja!
Ja, das ist so ein bisschen, also wir erleben das jetzt gerade parallel auch mit The Last of Us 2, wo wir durch die ganzen Artikel vorher wissen, dass die Mitarbeiter von Naughty Dog nicht besonders gut behandelt wurden. Trotzdem ist das Spiel raus und das Spiel ist sehr, sehr gut. Ja, und ja. Das ist schwierig dann zu sagen, so, es ist schwierig auf der einen Seite zu sagen, das total zu feiern und zu sagen, das ist ein Meisterwerk, das einem total gut gefällt und so weiter. Auf der anderen Seite weißt du halt aber eben, was für Blut und was für Schweiß da reingeflossen ist, um diese Meisterleistung herzubekommen. Und das ist eine sehr schwierige Situation.
Im Falle von Last of Us 2 und so, wie es jetzt auch hier vielleicht ist, nenne ich solche Spiele immer gern so, dass es so richtige Blutdiamanten sind in einer gewissen Art und Weise.
Ja. Der Begriff.
Ich weiß,
der
Begriff. Ist ein harter Vergleich, vielleicht auch ein bisschen extrem, aber nur, dass ihr so ein bisschen das Mindset euch da hineinversetzen könnt. Aber ja, an dieser Stelle sei noch mal das abschließend gesagt, jetzt haben wir den Skandal auch mitgenommen und danke auch noch mal an eure Community, dass ihr uns da sofort darauf aufmerksam gemacht habt. Wirklich, da haben die Leute sehr schnell geschalten. Die Folge ist hochgeladen worden und zack, waren die ersten Fragen warum wir das nicht thematisiert haben, vollkommen zu Recht. Auch noch mal vielen lieben Dank an alle, die da bei euch vor allem im Discord uns darauf aufmerksam gemacht haben.
Wollten jetzt, also dieses Update kam jetzt 4 Tage später. Wir waren einfach beruflich zu sehr eingespannt. Wir konnten jetzt nicht schneller reagieren.
Ich gehabt.
Ich aber nicht.
Ich weiß. Alles
was soll
gut.
ich machen? Aber die, jetzt haben wir es eigentlich gemacht. Trotzdem viel Freude mit der Folge jetzt. Wenn ihr euch darüber informieren wollt, da gibt, ich glaube, das, also es reicht einfach, ein Fury Controversy einzugeben, dann findet ihr auf jeden Fall noch genug Hintergrund.
Ja, da gibt es entsprechende Artikel überall im ganzen Netz. Aber wie es halt so ist, die Berichterstattung hört dann auch irgendwann Ende August des letzten Jahres auf und dann ist das Internet schon wieder weitergezogen und so auch wahrscheinlich im Falle dieses Spiels, weil ein Skandal jagt den nächsten und das ist hoffentlich ein Thema, was
fucking Spieleindustrie, ne?
Das ist, genau.
Ist immer so eine Scheiße.
Ja, aber es ist auch gut, dass die Leute da auch so mit offenen Augen da durchgehen und dann auch entsprechende Schritte gemacht werden und
Mann,
da immer ein schönes Auge drauf ist.
Deshalb blocke ich viel aus, aber das war jetzt diesmal ein Fehler. Na gut. Aber jetzt hoffe ich, dass wir das gut zurechtgerückt haben. Oh, das war ein ganz schön langer Disclaimer, aber schön
auch spannend. Ja, das muss jetzt auch einfach sein. Aber das ist schön, das macht die Folge ein bisschen länger. Dann wirkt das noch reichhaltiger. Das ist super.
Okay, dann geht jetzt die reguläre Folge los. Und dann wünsche ich euch trotz dieser etwas merkwürdigen Nachricht jetzt vorher noch einen schönen Tag. Bis später.
Jo, tschüss. Ciao.
Einen wunderschönen guten Morgen, hört Insert. Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar den guten Benny. Guten Morgen.
Domo arigato, Mr. Roboto. Hi.
An diesem wunderschönen Sonntag haben wir uns versammelt, um hier zu sitzen und die oddly shaped vegetables zu betrachten.
Ja, oh wow, ja, wir hören einfach nicht auf mit den Referenzen. Wir ballern jetzt auch einfach weiter, wir sagen euch nicht, welches Spiel es ist, sondern wir machen jetzt einfach bloß Gags vom Spiel selbst und ihr müsst raten.
Sehr gut. Nein, ihr habt ja drauf geredet, ihr habt den Titel schon gelesen, wir reden heute über Iron Fury. Ben, ich freue mich total, dass ich das mit dir bespreche, weil ich das Gefühl habe, dass es auch so eine Sorte Spiel ist, die uns beiden sehr gut gefällt. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wer der Benny ist, du bist selbstverständlich der Benny von den Sofa-Samurais.
Ja, wunderschönen guten Tag. Ich bin ja öfter mal hier bei Insert Moin zu Gast, geliebt und gehasst auf dem Discord, weltbekannt. Und guten Tag, ich bin schon wieder hier. Ja. Und endlich wieder ein Spiel mit Blut. Hey!
Benny sitzt nicht nur auf der Couch, sondern er liegt da quer drüber.
Nimmt gleich 3 Plätze ein. Nur noch. Also seit Corona noch mehr. Also man könnte auch sagen, ich bin damit zusammen festgefault. Und das heißt bei uns übrigens nicht Couch, sondern Sofa. Lieber Michael Abhardt, das weißt du natürlich.
Ja. Couch-Samurais. Da fehlt die Alliteration natürlich. Ja, so geht das nicht.
Ja, natürlich. Das war auch das einzig Wichtige. Es gab auch mal irgendwie einen französischen Musiker, der hieß Sofa Samurai. Den haben wir direkt aus der Google-Suche verdrängt. Der existiert nicht mehr. Das gibt's nur noch uns.
Ja, Iron Fury, was ist das? Das ist ein Ego-Shooter, der jetzt für diverse Plattformen portiert worden ist. Das ist auch der Grund, weshalb wir drüber sprechen. PC-Spieler, die haben das wahrscheinlich schon letztes Jahr gespielt, ist der Nachfolger, der geistige Nachfolger von Duke Nukem und Shadow Warrior. Und ist auch wirklich im wortwörtlichen Sinne so ein Nachfolger, weil es genau mit derselben Grafik-Engine gemacht ist, obwohl wir 2019 haben, weil es genau dieselben Design-Philosophien hat an vielen Stellen und wenn man es dann auch spielt, dann auch tatsächlich so anfühlt. Und es ist jetzt portiert worden für die Switch und PS4 und Xbox One, also für die Konsolen. Und das haben wir zum Anlass genommen, um eigentlich nicht nur es selber zu spielen, sondern dann auch mal darüber zu quatschen. Und ich nehme es mal gleich vorweg, also das ist wirklich mit Abstand der beste Shooter, den ich seit langer Zeit gespielt habe. Mit Abstand.
Ja, ich fühle das komplett. Also es ist wirklich einer dieser oldschooligen Ego-Shooter, ganz im Sinne eines klassischen Dooms, ganz im Sinne eines Duke Nukem. Und ja, ihr müsst irgendwelche Schlüsselkarten sammeln, ja, ihr rotzt hunderte von Gegnern über den Haufen, ja, unser Hauptcharakter lässt markige Sprüche noch und nöcher vom Stapel, es gibt 10 Millionen Secrets pro Level, wegsprengbare Wände, Geheimgänge, etc., etc., Pickups für die Rüstung, 10 Millionen Waffen, es ist einfach fantastisch und es fühlt sich an, als wären wir wieder Mitte der 90er und die großen Ego-Shooter beginnen sich zu materialisieren, bloß halt eben im Jahr 2019 bzw. 2020. Und das ist einfach geil für Leute, die dieses Genre damals schon miterlebt haben. Das ist jetzt nämlich so ein bisschen das Schwierige, glaube ich, so, weil unsere Perspektive ist ja die von sehr alten Männern. Ja. Wir sind damit aufgewachsen, wir haben graue Bärte, wir haben die Ego-Shooter schon erlebt, da hießen sie noch Wolfenstein. Und zwar ohne, dass sie von Machine Games kamen. Und ja, also, wenn man das damals so miterlebt hat, suhlt man sich in so einer Stellvertreter-Nostalgie, aber ich weiß gar nicht so richtig, ob das heute noch Leute, die damit nie Kontakt haben und jetzt 16 sind, direkt abholen könnte. Das ist sehr, sehr schwer für mich irgendwie nachzuempfinden. Ich persönlich liebe es total.
Ja, ja. Also, vielleicht kann man das ganz gut beschreiben, indem man sagt, was dieses Spiel nicht hat. Nämlich, und das Erste, was es zum Beispiel nicht hat, ist ein Deckungssystem. Gibt's nicht.
Ja.
Ja. Richtig. Komplett. Also ihr könnt euch nicht hinter die Ecke stellen und dort hervorlugen oder irgendwie solche Perenzke machen. Fehlt. Was auch fehlt, ist wie heißt das? Auto-Health? Also wenn man dann irgendwie genau. Sich selber heilt. Komplette Abwesenheit. Hier wird geheilt, indem man wirklich auch Heilgegenstände abnimmt. Und wer das restliche Level mit 2 Lebenspunkten durch die Gegend läuft, dem kitzelt es die ganze Zeit, weil er denkt, scheiße, der nächste Schuss, der haut mich weg. Also kein Dingenself-System. Es gibt, was gibt's sonst nicht? Es gibt keinen Nahkampf-Hieb wie bei Halo. Wie heißt das so?
Nee, es gibt eine dedizierte Nahkampfwaffe. So. Mhm. Unsere Hauptcharakterin hat nämlich einen schönen elektrischen Schlagstock dabei. Ganz gut in Zeiten von Polizeigewalt. Das ist sehr gut, wenn ihr mal Bock habt, zum Knüppel zu greifen. Ja. Dann ist das genau das Richtige für euch. Und also ja, es gibt nicht irgendwelche Nahkampfs-Moves, zum Beispiel auch im modernen Doom, das Doom Eternal, was ja auch diese alte Oldschool-Shooter-Formel nimmt und die eben in ein 2020-Gewand eben presst, was ja auch sehr gut funktioniert und dafür liebt man es ja. Aber ja, das ist einfach Bare Bones. Man würde auch fast schon sagen, das wirkt sich dann natürlich auch so aufs Level-Design aus, wobei darüber müssen wir nochmal gesondert reden, weil das macht einige Sachen deutlich spektakulärer als noch 1990 möglich. Ja, das ist wirklich die Abwesenheit von sehr vielen erlernten Komforts oder Standards, die so sich im Ego-Shooter-Segment breitgetreten haben. Auch so eine, ich sag mal, Führung oder so eine Action-Inszenierung wie in Call of Duty hat es nicht. Es schmeißt dich einfach in die Level rein und du musst sie dann selbstständig erkunden. Und man wird nicht immer so mit der Nase drauf gedrückt, wo ist denn jetzt der Weg? Sondern es ist eher so, da wo noch Gegner sind, muss ich wahrscheinlich hin, weil ich da noch nicht alles niedergeschossen habe.
Ja, ja, ja. Das geht wirklich in Medias Res rein. Und da vielleicht hier direkt der Seitenkommentar, du hast es mit dem Starschuss schon gesagt. Also wir sind Iron Fury oder beziehungsweise wir sind Shelly Bombshell Something. Ihren Nachnamen habe ich jetzt vergessen. Und das ist vom Timing her vielleicht auch nicht, also so ähnlich wie bei The Last of Us, wo man das Gefühl hat, okay, irgendwie braucht die Welt jetzt ein Spiel über Gewalt, über Gewaltspiralen. Ist bei Iron Fury auch so. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist sie schon Polizistin oder so, ne? Oder so
die ist Polizistin, ja. Also genau. Es ist natürlich jetzt gerade zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt der Vergleich, deswegen nicht in den falschen Hals kriegen. Die gute Dame ist übrigens Shelly Bombshell Harrison.
Harrison,
sie
genau.
Sie wird nicht müde, ihren eigenen Namen auch immer wieder den Gegnern entgegenzuschreien.
Also,
Also ich weiß gar nicht, kann man hier überhaupt von einer Story sprechen, Michael? Weil es ist halt so, okay, ein böser Wissenschaftler hat eine Armee von Androiden und Cyberrobotern gezüchtet und die lässt er jetzt auf die Menschheit los. Und das Einzige, was zwischen ihm und der Weltherrschaft steht, ist nun mal eben Shelly, die diese ganzen Blecheimer über den Haufen ballern wird.
Ja, ja, genau. Und da hört Josh schon die Parallele zur Realität auch auf. Also
das war es auch wirklich. Wirklich, ja, ja. Da ist nichts irgendwie, wo man sagt so, okay, das ist jetzt weiß ich nicht, politisch relevant oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise anstößig. Es will gar nicht mehr sein als das, was es ist. Es ist einfach nur ein sehr, sehr stumpfes Setup für den Hintergrund, dass du eben ganz, ganz viele ja, Kreaturen und Gegner über den Haufen ballerst.
Hauptsächlich Cyborgs halt, ne? Also hauptsächlich diese Über- Kreaturen, die aus dem Labor kommen und so. Ich habe nur im ersten Moment halt auch echt geschluckt, als dann irgendwann dieser Starkstock kam. Das ist so eine unter Strom gesetzter Starkstock. Ich so, oh, das ist ja jetzt im Jahre 2020 irgendwie ein bisschen dumm. Aber es wird auch nicht, weil ich habe auch lange nicht kapiert, dass es eine Polizistin überhaupt ist. Das wird irgendwie nie richtig thematisiert. Man sieht es eigentlich nur an ein, zwei Bildern, dass sie das sein soll. Das hätte jetzt auch genauso gut irgendwie eine Einzelkämpferin aus dem, keine Ahnung, aus irgendeinem Kung-Fu-Labor sein können oder so. Das spielt echt überhaupt gar keine Rolle. Und so ist das ja auch wirklich, das am Anfang, es fängt ja so diffus an, du hast irgendwie zwei Bilder am Anfang, irgendwas explodiert, Shelly ist da und rettet den Tag und dann geht das Spiel auch schon los. Und du kriegst irgendwie nicht mal irgendwie den Antagonisten vorgestellt oder so, sondern irgendwas explodiert und du musst den Ausgang suchen. Und dann da geht's auch vom Level-Design auch direkt schon so los, dass du erstmal eine Schlüsselkarte finden musst.
Ja, richtig. Und das machst du in den ersten 5 Minuten und das wirst du auch noch in den letzten 5 Minuten dieses Spiels machen. Und es ist wirklich diese knallhart klassische Struktur mit farbkodierten Schlüsselkarten. Sammelst die Karte ein, triggerst meistens noch irgendwie einen Hinterhalt von irgendwelchen Gegnern und weißt dann, aha, an dieser roten Tür, da muss ich dann hin mit der Schlüsselkarte. Und so baut sich quasi das Level auf. Und ermöglicht halt auch in gewisser Weise gewisses Backtracking. Also es ist jetzt nicht so Metroidvania-mäßig, dass man andere Fähigkeiten mitbringen muss, sondern es sind immer nur diese Schlüsselkarten und ab und zu mal einen Schalter drücken, um eine Schiebetür aufzumachen. Und da ist es halt wirklich ganz, ganz im Zeichen dieser Spiele aus den 90ern, also voll bei einem klassischen Doom, voll bei einem Duke Nukem. Die Spiele waren damals auch so, auch was du gerade gesagt hast, so mit diesem, okay, wir haben 2, 3 Standbilder, dann explodiert irgendwas und wir sind im Spiel. Das war das Opening von Duke Nukem. Er steht irgendwo auf dem Dach, ein Flugzeug fällt brennend vom Himmel und dann droppen wir uns irgend so eine Röhre runter und sind dann auch mitten im Geschehen. Und genau so ist es hier auch. Und das Spiel will das ja.
Ja.
Das Spiel will knallhart, weil ansonsten würde es ja nicht dieselbe Engine nutzen wie Duke Nukem beispielsweise. So. Bisschen modifiziert ist. Es will genau das sein. Es will ein geistiger Nachfolger zu diesen Spielen aus dieser Ära sein und mehr auch nicht. Das kann man ihm natürlich ankreiden in 2020, aber man kann es ihm auch zugutehalten, weil es ist in seiner Simplizität so genial und das klingt absurd, aber es ist auch für einen Shooter so erfrischend, dass du dich nicht um 10.000 andere Sachen, Covermechaniken, hier muss ich ducken, da muss ich Health regenerieren und da muss ich noch mit der Knarre 10-mal reinzoomen, um irgendwie ein Ergebnis zu erzielen und die Luft anhalten, bevor ich abdrücke.
Das ist genau das, was auch fehlt, ne? Das ist mir jetzt gerade auch eingefallen, dieses Duck-and-Cover-Ding aus Call of Duty, ne? Dass du immer
genau,
so irgendwie.
Aber genau das will es eben alles nicht. Es streicht das alles mit Absicht weg, gibt dir diese betagte alte Engine, die, wenn du die Spiele aus der Zeit gespielt hast, dich einfach optisch schon direkt abholt und schmeißt dich rein und sagt: Hier, mach. Geh einfach los und bring alles um, sammel diese Schlüsselkarten und baller dich durch diese Level. Und dabei macht es kleine Sachen, die natürlich schon ein Zugeständnis sind an die aktuelle Zeit, wie zum Beispiel, dass diese Engine in einer gewissen Art und Weise modifiziert ist. Also sie sieht grafisch in Anführungszeichen besser aus, als es 1990 möglich gewesen wäre, weil sie wesentlich mehr Partikel und Lichteffekte da reinballern können. Aber auf den ersten flüchtigen Blick würdest du einfach schon sagen, es ist ein Spiel aus den 90ern. Und es hat immer noch diese komischen zweidimensionalen Sprites, irgendwelche Bäume, die sich dann so mit dir mitdrehen, während du guckst. Und es ist irgendwie alles sehr krude, aber somit lässt es sich auch sehr, sehr schön lesen, fand ich.
Ja.
Weil die Strukturen dann so klar abgesteckt sind. Es ist ein schnörkelloser Shooter und ich liebe das so sehr. Es ist so, so schöner. Ich mach den Schalter im Kopf aus, stumpfer Blödsinn.
Ich finde aber auch die Welt cool. Also Shadow Warrior und Duke Nukem haben ja in der Gegenwart gespielt. Ne? Und das hier bei allem Fury ist das so, dass dieses Spiel in der Zukunft spielt. Das ist quasi so ein Setting wie bei Cyberpunk. Also es ist irgendwie so eine futuristische Großstadt. Und du hast da so ein paar Elemente, die an die Gegenwart erinnern. Also es gibt dann so teilweise noch so Züge oder so etwas, die und U-Bahn, wo man dann sich so erinnert fühlt an die alten Spiele. Aber ansonsten ist das Ganze dann auch wirklich mit so Neon-Reklametafeln versehen. Und man hat da sehr viele ineinander gebaute Gebäude. Man hat schon das Gefühl, dass es auch eine Stadt ist, die so ein bisschen konfus gebaut ist. Ne? So ein kleines bisschen alles so mit mehreren Etagen ineinander verschachtelt, fast schon labyrinthartig. Und das finde ich, und das ist das Geile. Also, du hast gerade schon das Level-Design erwähnt. Das Level-Design ist ganz fantastisch. Du hast, erst einmal, du musst es wirklich selber erkunden. Und ganz ehrlich, die Karte, die hilft dir nur bedingt. Das ist irgendwie so eine also die zeigt dir an, wo du noch nicht gewesen bist oder so weiter, aber auf der Karte steht dir zum Beispiel überhaupt nicht, welche Schlüsselkarte wo zu finden ist oder so. Also auch ein Ding, das fehlt. Du kennst es von Far Cry und so, dass du überall Markierungen sind und dass du überall zum Beacon laufen kannst und dass du dies und das machen kannst, ja. Fehlt hier komplett. Also die Karte ist bloß ein Grundriss. Und den kannst du so mit ins Bild auch einblenden lassen, so wie man es von früher kennt, so dass du quasi beides gleichzeitig siehst und welche Schalter du umlegen musst, um was irgendwo ranzukommen. Manchmal muss man so Sachen machen, wie zum Beispiel einen Ventilator ausschalten, um an dem vorbeizukommen, oder man muss irgendwie, ich weiß nicht, Strom aktivieren und sowas alles. Das sind so Dinge, da will das Spiel, dass du das alles selber rausfindest. Und es funktioniert aber, weil keine Ecke sieht irgendwie gleich aus. Also du kannst es eigentlich immer sehr gut merken, weil die Level so aufgebaut sind, dass du mit der Zeit, wenn du es ein bisschen lernst, auch wirklich ganz gut da durchkommst und dann dich erinnerst, ach, da war die Schlüsselkarte, da war dieses, da ist die Tür, wo ich auch hin muss und so. Ich hatte da eigentlich nie Schwierigkeiten in irgendeiner Form. Also es gibt echt andere Spiele, wo ich mich dann tatsächlich verlaufe, weil die Ecken irgendwie sehr gleich aussehen. Oder es gibt, man spielt dann immer nur im ein und denselben Bürogebäude so etwas. Und obwohl ein Fury so von der ganzen Architektur ziemlich verwirrend eigentlich ist und auch ziemlich, eigentlich müsste es total konfus sein, aber aus irgendeinem Grund hab ich tatsächlich nie Probleme, mich zu orientieren. Und es liegt oft an diesen Landmarks, die da eingebaut sind. Und ich feiere das total, wie komplex diese Level auch sind. Also die...
Oh ja, lang und groß vor allem.
Ja, also du findest da, es gibt so... Es sind immer so Abschnitte, das muss man sich so vorstellen, dass es so miteinander verwobene große Areale sind. Es gibt manchmal so einen ganz kleinen Ladebalken. Also ich habe auf der PS4 Pro gespielt, da war der wirklich nur 3 Sekunden lang, da sagt das Spiel
wie Das ist so ein bisschen wie beim klassischen Half-Life so. Ja. Das ist zwar ein großes zusammenhängendes Level, wird aber ab und zu mal unterbrochen von einem ganz kurzen Ladebildschirm, aber das kriegt man in der Regel fast nicht mit und man kann dann auch jeweils vor und zurücklaufen, aber sie hängen dann schon zusammen sozusagen.
Genau, also es ist nicht so wie bei Doom, dass du dann irgendwie eine Punktetafel am Ende bekommst und du da so eine ganz klare Zäsur hast, sondern das geht so ineinander über. Ein super angenehmer Flow. Also ich habe da wirklich, in der ersten Session habe ich dann irgendwie 4 Stunden am Stück gespielt und hatte echt das Gefühl, dass ich da aber auch nur durch eine große Welt laufe. Irgendwann nimmt man diese Ladebalken dann auch nicht mehr wahr. Also die kommen jetzt auch wirklich alle 10 Minuten vielleicht auch einmal, ein einziges Mal. Und die Komplexität, die kommt dadurch, dass in jedem Abschnitt so an die zwischen 5 und 10 Geheimnisse, würde ich schätzen, immer so
mindestens, wenn es reicht. Ja. Es kommt wirklich aufs Level drauf an, aber ja.
Ja, und du kannst wirklich so in den kleinsten Lüftungsschacht irgendwie reinkriechen oder irgendwo runterspringen in eine Kanalisation und da irgendwo noch in eine Ecke reintauchen, oder du findest irgendwie einen Schalter für eine verschlossene Tür und dann kommt man dann in eine Wohnung rein. Und das ist nicht bloß ein kleiner leerer Raum, sondern das ist ja wirklich dann auch nochmal alles komplett ausstaffiert und ausgearbeitet, als wäre das irgendwie ein großer eigenständiger Teil des Hauptteils des Levels irgendwie. Und du kannst einfach total viel entdecken. Also es ist nicht bloß ballern, es ist auch echt viel erkunden und gucken und machen und was, womit kann ich interagieren. Manchmal drückt man auch irgendwie auf einem Automaten rum und dann geht dadurch irgendwas auf oder der fliegt in die Luft und dahinter ist eine Tür oder so ein Quatsch. Das ist echt geil. Also das hat mich sehr, sehr, sehr gemocht.
Und das liegt halt auch alles zugrunde in dieser uralten Engine, die halt eben aus den 90ern ist. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Das ist so absurd, was sie da noch geschafft haben, rauszuholen. Weil auch das klassische Duke Nukem 3D war ja auch dafür bekannt, dass es sehr viel Interaktion eben bot. Du konntest Lichter an- und ausmachen, du konntest die Toilette betätigen. Das war halt damals seinerzeit wirklich ein Mindblow. Das ist hier alles auch irgendwie drin. Also genau diese Form von, das lässt diese Welt einfach so ein bisschen glaubhafter wirken. Und das hat auch manchmal Vorteile. Manchmal schmeißen sie dich auch einfach in einen dunklen Raum, dann machst du schnell das Licht an, um die Gegner besser erkennen zu können, weil die dich natürlich auch über mehrere Meter hinweg ziemlich gut sehen und treffen. Das muss man auch gleich dazu sagen, weil der Schwierigkeitsgrad, der ist auch direkt aus den 90ern. Ja. Also im PC-Bereich würde man sagen, es ist so ein Quick-Load-Quick-Save-Spiel. Man kann innerhalb von Sekunden sterben, wenn man sich blöd anstellt. Das ist hier einfach genauso die Realität. Auch auf normalen Schwierigkeitsgrad kann man sich ganz schnell auf die Fresse abholen. Und die höheren Schwierigkeitsgrade, die sind wirklich jenseits von gut und böse. Das ist wirklich einfach eine knallharte Zeitkapsel dieser Ära, dieser Epoche von Shootern, aber halt an moderne Geräte eben angepasst. Und die große Welt, und das ist das Schöne daran, also diese Levels sind teilweise so geil. Ich hatte einige meiner besten und einprägsamsten Momente in diesem Spiel, in den späteren Levels, wo du auch so ein komplettes mehrstöckiges Apartment erkundest und dann von Stockwerk zu Stockwerk ich da immer weiter nach oben arbeitest. Und das ist fantastisch. Also Layout, Leveldesign, wie die Levels zusammengebaut sind, ist wirklich über jeden Zweifel erhaben und ist für mich persönlich fast schon mit das Highlight des ganzen Spiels. Also allein nur, um zu sehen, was in so einer Engine eigentlich schon möglich ist, muss man sich das auch einfach mal reinfahren, weil es so ein erstaunlich gut funktionierendes, ineinandergreifendes Leveldesign ist.
Ja,
ich kann es gar nicht oft genug loben.
Es ist, und das hält ja die ganze Laufzeit an. Also du kannst das Spiel so 10 Stunden spielen, denke ich mal, beim ersten Durchschnitt, Durchgang. Wenn du es komplettierst, bist du wahrscheinlich noch ein bisschen länger dran, wenn du wirklich alle Geheimnisse suchen möchtest.
Ja. Also ich glaube, die findet man auch ohne Guide nicht, weil sie sind teilweise wieder so absurd versteckt. Wirklich.
Ja. Aber es bleibt auch bis dahin abwechslungsreich. Das ganze Spiel hat schon so einen kohärenten Look. Also ich würde schon sagen, es ist so optisch von der Abwechslung, rein von den Farben her, und rein so vom Look. Es ist alles dystopisch und es ist alles irgendwie so Cyberpunk und so. Ich glaube, das hätte vielleicht da mühe abwechslungsreicher sein können. Das war bei den alten Spielen aber auch so, dass die Jugend am Ende jetzt nicht unbedingt sehr viel besser oder sehr viel abwechslungsreicher aussah als ein Fury jetzt. Aber die, was die Komplexität angeht und was den Levelaufbau angeht, überrascht dich das immer bis zum Schluss. Also da ist man irgendwie am Ende in so einem, oder irgendwie mittendrin gibt es so ein Labor, das so ein bisschen, was mich voll am System Shock erinnert hat, irgendwie, wo man dann irgendwie durch so Glas hindurch schon so Laborexperimente sieht. Dann gibt es irgendwo anders noch so Kühlturmanlagen und so etwas, die über mehrere Stockwerke gehen und so. Und das sieht alles irgendwie extrem cool aus. Und also wie beschreibt man diese Engine an Leute, die diese Spiele früher nicht gespielt haben? Es ist diese, du hast es schon gesagt, diese krude Mischung aus 2D-Sprites und 3D und Voxel-Objekten. Mhm. Also es gibt schon 3D, das hat man aber damals realisiert mit Voxel-Grafiken. Und wenn du zum Beispiel so Waffen aufsammelst oder Munition, dann sind diese Objekte plastisch, also drehen sich dann halt irgendwie immer so um die eigene Achse im Kreis. Und dann siehst du, das sind aber so, wenn du ganz genau hinguckst, eigentlich sehr blockige Elemente. Und deine eigene Waffe ist auch kein 3D-Sprite, sondern es ist einfach eine 2D-Animation, die immer die ganze Zeit vor dem Bild irgendwie vor sich hin wubelt. Und du hast im weitesten Sinne, ist es eine Abwesenheit von sämtlichen 3D-Grafikeffekten, die man sonst so kennt. Also die Beleuchtung wird zum Beispiel hart gecodet. Die ist wirklich hart reingebaked, sagt man, so dass du, also dass die Texturen und die Art, wie die Farben gestaltet sind, eigentlich darüber bestimmen, ob es jetzt Licht gibt oder so. Es gibt in dem Sinne kein Beleuchtungssystem.
Nee, aber das sorgt für irgendwie so einen ganz, ganz geilen Grafikstil. Also wenn man dann sich durch irgendwelche Laborschächte bewegt und irgendwelche rot blinkenden Warnlampen immer so auf- und anflammen. Ich mag das total. Auch dieses fast schon so Minecraft-artige, harte Kanten, die dann eben Lichtbildung hat, wenn es nicht gerade mit Raytracing auf dem 4K-Fernseher läuft. So kann man sich's, glaube ich, am besten beschreiben für Leute, die diese Art und Weise der Grafik eben nicht kennen. Es sieht so ein bisschen aus, wie wenn man anstatt Grafik in Minecraft nicht mit Blöcken hätte, sondern mit flachen oder halt Elementen und eher geometrischeren Formen. Wenn ihr es euch nicht vorstellen könnt, wäre das vielleicht, kommt am nächsten so ran. Aber ich liebe diese Optik, die ist absoluter Traum, auch abseits vom Setting. Die holen da echt einiges raus und es gibt nicht so viele Kritikpunkte an dem Spiel. Ein paar können wir dann gerne noch aufgreifen, sind für mich beispielsweise die Waffen. Aber was die ganze Optik und die Gestaltung angeht, ich glaube, man kann das auch schon noch ertragen, wenn man nie mit solchen Spielen irgendwie zu tun hatte, weil es dann doch eine andere interessante Facette ist von etwas, was man vermeintlich schon kennt, glaube ich. Wenn man nur so 3D-Shooter kennt und dann das vorgesetzt kriegt, sieht es vielleicht erstmal krude aus, aber ich glaube schon, dass auch Jüngere damit Spaß haben können, oder?
Ja, doch, das denke ich auf jeden Fall, weil es wirkt halt trotzdem überzeugend. Ich finde die perspektivische Verzerrung, die frühere Bildspiele so ein bisschen hatten, man muss dazu sagen, man hat sie früher nicht mit derselben Steuerung gespielt. Das war ja alles vor Half-Life. Und das heißt, das freie Umsehen gab es da noch überhaupt gar nicht und so. Man hat deshalb über die man hat da über, hauptsächlich über die Tastatur gespielt und nach oben und nach unten gucken war jetzt eigentlich nicht so das Ding. Aber du hast, das haben sie hier zum Beispiel dann entsprechend angepasst. Du kannst jetzt hier ganz normal mit dem Dualstick-Setup spielen oder halt mit WASD-Maus auf dem PC. Und das heißt, diese perspektivische Verzerrung, die damals quasi zwar eingebaut war, aber irgendwie extrem seltsam an den Kanten aussah, ne? Also wo das so irgendwie so verzogen war, das ist hier schon so angepasst, dass es auch modern aussieht. Also die Ränder sind jetzt nicht so, sehen jetzt nicht so extrem verzogen irgendwie aus. Du kannst, im Spiel ist grundsätzlich 90 als Field of View grundsätzlich eingestellt, das ist ja so Standard. Und man hat das Gefühl, okay, das sieht vernünftig aus. Also das ist insofern schon besser. Und natürlich ist die Auflösung deutlich höher und die Komplexität der Objekte ist sehr viel umfangreicher. Zum Beispiel, wenn du irgendwie so was in Flammen setzt, dann sind die Partikeleffekte auch ein bisschen umfangreicher. Also es erinnert mich da in diesem Sinne an Blood zum Beispiel. Blood hat ja wirklich sehr viel. Wenn du da irgendwie auf irgendwas geschossen hast, dann sind da ja auch ganz viele Blutpartikel und so etwas durch die Luft geflogen. Und das hat Iron Fury quasi übernommen. Also Blood war bis dato eigentlich das fortschrittlichste Bildspiel, was rausgekommen ist. Ich glaube, es war auch eins der letzten, wenn ich mich nicht irre. Und hatte da wirklich effektemäßig auch alles gefahren, was irgendwie möglich war. Deswegen ist es auch bis heute legendär. Aber Iron Fury setzte halt einfach durch diese Erweiterung drauf. Was mich am meisten erstaunt, ist aber, wie gut sich das spielt auf Konsole. Mm,
oh ja, es hat diesen brutalen Flow, ne, den die Spieler aus der Zeit eben hatten. Den kann man tatsächlich sehr gut vergleichen mit dem, was auch ein aktuelles Doom Eternal beispielsweise macht. Es ist in dem Sinne ein bisschen stumpf, aber das reine Game- und Gunplay macht so unfassbar viel Spaß, weil du brezelst da mit einem Affenzahn durch diese Level. Alle Gegner sind natürlich auch entsprechend schnell oder eben nicht so schnell und können dich halt mit wenigen Treffern aus den Latschen kippen und du musst dich natürlich auch schon mal um eine Kante so drumherum stürzen. Aber im besten Fall hörst du nie auf zu rennen und gleichzeitig zu schießen in diesem Spiel und über Mauern springen und in die Ecke und dann da noch schnell irgendwie so eine Pipebomb reinschmeißen. Das ist wirklich ein Flow und der hält dich auch einfach dran. Ne? Es ist zwar wirklich, ab der ersten Sekunde ist es genauso stumpf wie in den letzten Sekunden, aber das hört einfach nie auf, langweilig zu werden. Und es macht auch einfach viel Spaß, weil sie dir immer wieder auch mal so Varianten von Gegnern entgegenschmeißen. Da hätte es gern ein bisschen mehr sein können, wenn ich ehrlich bin. Das wäre so einer meiner Kritikpunkte. Es ist vom Gegnerarsenal nicht ganz so umfangreich. Vor allem auch die erste Hälfte schmeißt dir relativ häufig dieselben Gegner entgegen und gegen hinten raus werden sie ein bisschen variantenreicher. Aber es macht einfach immer wieder Spaß, dir auch über lächerliche Entfernungen mit der Schrotflinte von irgendwelchen Gegnern zu putzen. Ja. Diese Schrotflinte ist, glaube ich, mit einer der besten der ganzen Videospielgeschichte. Ja. Sowohl vom Impact als auch den Schaden. Das war mein absoluter Standardwaffe. Und so soll es doch sein in diesen Shootern. Krieg die Schrotflinte, spiel nie wieder was anderes. Wer dumm gespielt hat, weiß es. So ist es, ihr Lieben. Und genauso ist es in Iron Fury auch. Es ist einfach gut.
Ja, ich finde allgemein das Waffenfeedback und auch das Trefferfeedback finde ich großartig. Also erstmal dieses
Auch eine doppelte Maschinenpistole, die natürlich Flammengeschosse verschießt. Du natürlich zündest die Gegner an, wenn du sie mit dem Maschinengewehr behagst. Wie geil ist es bitte?
Das ist fantastisch.
Und ein Revolver mit über 14 Kammern, der einfach so lächerlich aussieht, aber auch einfach geil ist.
Das ist fantastisch. Es ist so, also dieses Gefühl, sagen wir mal so, also man kann da eigentlich ganz gut Halo und Iron Fury so gegenüberstellen vom Spielgefühl oder Call of Duty, ne? Also es gibt diese eine Sorte Shooter, ich will sie gar nicht schlecht reden, ne? Es soll nicht heißen, dass es schlechter ist, das eine. Es ist nur eine andere Art von Spielweise.
Genau, es ist ein anderes Geschmäckle sozusagen.
Also ich hatte irgendwie letztens noch ein Call of Duty im Laufwerk, ich glaube, das war das Dreier oder so, weil ich eine gebrauchte PS3 ersteigert habe.
Hast du einfach wieder Bock auf Krieg, ne? Ja, nee, gar so nicht, kennt man dich, der Micha.
Nee, der hat es einfach im Laufwerk drin gelassen. Und ich so, oh, okay, guck's mal rein. Ich habe den dritten nie gespielt.
Moment, warte mal, du hast eine gebrauchte PS3 gekauft und da war noch eine Disc
drin? Ja, da war noch eine Disc drin. Ich glaube, da war Call of Duty 3 drin. Fantastisch, ne?
Bist dann lachend weggerannt. Tschüss, ihr Trottel.
Und ich habe, das war drin, da habe ich mal kurz den ersten Level noch gespielt und ist mir wieder aufgefallen, wie schwerfällig Call of Duty eigentlich auch ist. Also es ist ja als unter den Kriegsshootern ist es ja schon so der dynamischste, sage ich mal, einer der dynamischen Vertreter. Ne? Es ist dynamischer als viele andere Spiele, aber trotzdem im Vergleich zu so einem Iron Fury oder zu so einem Oldschool-Shooter ist es halt doch recht langsam, weil man halt, also wenn du da rennst, dann joggst du da wirklich mit deiner ganzen Ausrüstung sehr, sehr schwer daher. Und ich glaube, die meisten von uns haben ja auch Halo gespielt und Halo hat fühlt sich auch toll an und so, aber ist halt so langsam. Es ist richtig langsam. Also es ist so ein total gemütliches Spiel, wo du auch das Gefühl hast, mit einer fetten Rüstung durch die Gegend zu joggen. Und irgendwie geht da gefühlt alles in Zeitlupe. Also wenn du irgendwie auch auf Nachladen drückst und solche Dinge, dann macht der Master Chief da irgendeinen Shit. Der dauert dann irgendwie 5 Sekunden gefühlt. Und das ist, das halt nicht, du hast eine sehr direkte Kontrolle und ich finde, mit den Standardeinstellungen haben sie genau die richtige Dead Zone für deine Thumbsticks gefunden. Es fühlt sich, du kannst auch vorsichtiger hindrücken und vorsichtig zielen. Das funktioniert alles wunderbar und ich habe das Auto-Aim ausgemacht direkt am Anfang. Das sollte man vielleicht auch machen, weil sonst hat man.
Weil du halt ein Pro-Gamer bist, ne?
Nee, man hat wirklich, ich hatte wirklich ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel dann so halt so ein bisschen nachzieht in eine Richtung, wenn du einen Gegner anvisierst. Und das hat mich persönlich sehr, also sofort gestört, habe ich gedacht, was ist das? Es ist das Auto-Aim, das ist automatisch aktiviert. Mach das aus und dann im Vorbeiflug wirklich Gegner zu erledigen, im Vorbeilaufen. Fühlt sich halt durch diese sehr direkte, schnelle Kontrolle wirklich extrem gut. Und ich finde auch die Beschleunigung der Figur. Also wenn du drückst, dann ist die läuft nicht starkartig los, sondern die hat erstmal so einen gewissen Anlauf und so. Und auch wenn du loslässt, dann schwingt Shelly so ein kleines bisschen nach. Also sie stoppt nicht sofort, sondern sie.
Ja, sie hat so ein gewisses Momentum, was sich aber sehr gut anfühlt.
Genau, Momentum, das Wort hat mir gefehlt. Super.
Sehr gerne, also dafür bin ich hier.
Dafür, ja. Wunderbares Momentum. Es fühlt sich alles so gut an. Und auch so das Waffenfeedback, wenn man schießt, man hat auch das Gefühl, ich habe getroffen. Nicht das Spiel hat mir dabei geholfen, wenn man das Auto-Aim natürlich ausmacht. Und das ist jetzt irgendwie ein bisschen getrickst und so, sondern ich habe gezielt, ich habe getroffen. Das ist die Action-Film-Leistung, die ich hier vollbringe. Und diese direkte Kontrolle, die fühlt sich halt einfach extrem gut an.
Genau. Und das wiederum alles, all diese Summe seiner Teile lassen uns jetzt natürlich schon seit mehr als 20 Minuten darüber schwärmen.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen jetzt aber trotzdem mal, um es gerade so mit den Shootern aus der Ära, die es ja so ganz, ganz toll probiert, eben wieder aufleben zu lassen, so zu vergleichen, ein paar Kritikpunkte. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Gegnervarianz könnte ein bisschen mehr sein. Wäre ganz cool, wenn sie da noch ein bisschen dran geschraubt haben. Was ich ganz schön finde, es gibt ein paar Boss-Gegner-Encounter, die auch sehr, sehr gut sind. Immerhin das hat es und davon auch nicht zu knapp. Also pro Level gibt es eigentlich mindestens immer einen großen Level-Boss. Und andere werden dann später noch als Standardgegner wieder mal so mit reingeworfen. Das kennt man ja auch aus diesen Spielen. Ich mag die Waffen, wir haben sie auch gerade schon gelobt und angesprochen. Sie haben übrigens auch einen alternativen Feuermodus. Jede Waffe hat quasi zwei Varianten, in der du sie zielen und schießen kannst. Und das bringt da auch noch ein bisschen mehr Varianz rein. Mir fehlte aber insgesamt so ein bisschen der, sagen wir mal, dieser große Overkill. Den gibt's so nicht in Iron Fury. Es gibt nicht diese BFG, wie man sie aus Doom kennt, die dann so einen ganzen Bildschirm cleart. Das haben sie irgendwie nicht drin. Das habe ich so ein Stückchen vermisst, wenn ich ehrlich bin. Und es ist vielleicht am Ende so ein bisschen zu sehr suhlt es sich in seinem Zitate-Feuerwerk. Weil was es natürlich macht, ist natürlich ganz, ganz viele Querverweise und hier, da so ein kleiner Hint und da ist mal was im Level versteckt, was dich eben an diese alten Shooter alle erinnern soll und dich halt positiv triggern. Und da probiert es vielleicht doch ein bisschen zu wenig, seine eigene Identität mit aufzubauen und ist noch mehr Zitat, als es das eigentlich nötig hätte, für mich persönlich. Ich meine, ich mag das, ich mag auch die ganzen Querverweise auf Duke Nukem und alle Spiele dieser Ära und auch unser Hauptcharakter, der immer irgendwelche abgedroschenen Sprüche raushaut, wenn wir irgendwelche Gegner über den Haufen ballern, die mal mehr, mal weniger passen. Das ist alles geil und so, aber es hätte noch so ein bisschen das Zünglein an der Waage hätte es noch sein können, wenn Iron Fury noch ein bisschen selbstständiger wäre und sich eben nicht nur so darauf verlassen, jetzt cashen wir mal so die ganze Nostalgie ab und bieten den Leuten quasi was Neues. Das hätte mir persönlich besser gefallen und hätte dem Titel, glaube ich, auch ganz gut getan. Aber vielleicht gibt's ja dann noch mal irgendwie eine Fortsetzung, wo sie dann so ein bisschen selber noch mehr zu sich selbst stehen irgendwie.
Ja, es ist ein bisschen zu viel Duke zitiert, finde ich. Also Duke im Speziellen. Ja,
aber großes Aber. Ohne dabei aus der 2020-Perspektive so sexistisch scheiße zu sein wie Duke.
Jetzt ja, das stimmt.
Sich anfühlt. Da ist Iron Fury sich schon sehr bewusst, in welcher Zeit es spielt. Und es hat nicht diese plumpen Gags, zumal unser Hauptcharakter, ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt auch gesagt haben, natürlich auch weiblich ist, die hat dafür andere Qualitäten und ballert halt auch viele Filmzitate raus oder zitiert mal irgendwie von Offspring, wenn du einen mit einer Granate wegballerst, oh, let's keep him separated. Das ist schon ganz geil und witzig, ne? Also, das ist schon gut irgendwie. Es ist so stumpf, so Trottel wie wir lachen da halt einfach drüber, weil es funny ist. Ja. Aber ja.
Wird auch Die Hard wird zitiert und so.
Alles. Ja, deswegen alles sagte ich ja, es ruht sich ein bisschen zu sehr darauf aus. Ich meine, das hat der Duke damals auch gemacht so. Aber ich finde, was Duke Nukem damals geschafft hat, ist diese popkulturellen Sprüche quasi zu überschreiben, sodass es dann nicht mehr ein Filmzitat war, sondern es war plötzlich ein Duke Nukem-Zitat. Und ja, das schafft Iron Fury nicht ganz. Aber ich weiß auch nicht, ob es das schaffen muss oder ob ich will, dass es das schafft. Also es macht das, was es tut, schon sehr richtig, aber ich hätte mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Selbstständigkeit gewünscht in dem Sinne.
Aber Shelly ist schon echt cool, ey.
Also Shelly ist fantastisch. Die Synchronspielerin macht einen Hammerjob.
Die ist so witzig. Das ist, die hat ja wirklich so dieses, was diese Charaktere aus diesen Spielen so haben, so dieses sehr, sehr martialische und irgendwo auch so das Macho-mäßige. Und das hat sie total gut eingefangen. Man muss jetzt sagen, Shadow Warrior und Duke stammen ja aus demselben Softwarehaus. Iron Fury sind ja auch viele Leute dabei, die das alte auch mitgearbeitet haben. Deswegen fühlt sich das ja auch wirklich so an wie damals. Blood ist von Monolith, die haben damit jetzt nichts zu tun, aber die haben trotzdem auch so diesen Vibe. Also Caleb, der Hauptprotagonist, ist auch so ein total zynischer Sack. Und dieser Zynismus, den die alle haben, gepaart mit diesem Macho-Tum, es funktioniert super bei dieser Art von Spiel. Und sie passt da so perfekt rein. Die hat ja vorher ein anderes Spiel bekommen. Das hieß ja, glaube ich, auch einfach Bombshell.
Ja, genau, das hieß
ihr
Bombshell.
Spitzname. Das habe ich nicht gespielt. Das hat aber, glaube ich, nicht so gute Kritiken bekommen. Das war auch so ein Top-Down-Shooter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das war so ihr erster Auftritt. Und ich finde, sie hätte eigentlich mit diesem Spiel hier einsteigen müssen. Ich glaube, dann hätte man sofort eine neue Heldin etabliert. Ich finde die echt mega cool. Das ist aber auch so ein Punkt, wo ich dann dachte, ja, ein bisschen, jetzt würde ich ja schon ein bisschen mehr wissen, wie diese, was das so für Leute sind. Also man überfährt über Duke nichts, über den will ich auch nichts erfahren, überfährt über den Shadow Warrior nichts, was ein bisschen schade ist, da fand ich das dann, wie die es in den neuen Spielen gemacht haben, dann schon besser, weil der halt auch ein bisschen mehr Background bekommt. Und hier bei Shady denke ich so, okay, also da hätte man vielleicht hier und da noch so ein paar Story-Hints irgendwie fallen lassen können, damit diese Figur so ein bisschen mehr Material bekommt, um sich zu etablieren. Und es geht auch für die Feinde. Also ich finde das Design von den Feinden, du hast ja gerade gesagt, da fehlt die Abwechslung, dann gebe ich dir absolut recht. Das Design an sich finde ich mega cool. Also wir haben jetzt schon gesagt, das ist so eine Cyber-Armee irgendwie, die so hauptsächlich aus Cyborgs besteht. Das heißt, eine Mischung aus Fleisch und Maschine. Und deswegen spratzt es auch immer ordentlich, wenn man die bekämpft. Aber trotzdem sind es halt irgendwie noch Maschinen, die haben so rot leuchtende Augen und so Zeug. Und
viel humanoide Gegner halt einfach, ne?
Genau, aber die sehen irgendwie cool aus. Also die ersten Gegner, die du begegnest, sind so diese Cyborgs, die haben alle so eine Kutte oder sowas an irgendwie. Die sehen so ein bisschen aus wie Necromancer-Mönche.
Das ist aber auch das komplizierteste Wort genommen, was dir eingefallen ist. Ne? Ja. Necromancer-Mönche.
Ja, ich dachte sofort an so, also es hatte sowas.
Kultmitglieder so halt. Sie sehen aus, als wenn sie so einen komplett idiotischen Kult angehören würden.
Genau.
So sehen die aus.
Ja, und auch so Roboter, die halt sowas Insektenartiges haben. Also mein Highlight ist, dass es gibt so einen Tausendfüßler. Der super creepy in dieser, gerade durch diese Grafik-Engine aussieht, weil was sie im Prinzip gemacht haben, die haben ein und dasselbe Element genommen und einfach mehrmals hintereinander gesetzt und wie in so einer Kette animiert und so, und das sieht voll cool aus. Das ist so ein Ding, das dann auch mit Säure spuckt und so Alien-Style dann auch Säure hinterlässt, wo man nicht durchlaufen darf und so. Und später kommen so Dinger, die erinnern mich dann so ein bisschen eher an so den Nemesis von Resident Evil, ne? So große, fette, sehr schwer zu besiegende Gegner, die dann auch so psychokinetische Fähigkeiten haben, die dann auch so mit Plasma-Shit um sich schmeißen und so. Und die sehen auch mega cool aus. Da gibt's einen so ein Vieh, das hat so abgezogene Haut, da siehst du dann irgendwie die Muskelstrukturen drunter. Das sieht super
aus. Ja, das sieht so aus wie frisch aus Körperwelten, ne? Bloß, dass er explodieren kann.
Bloß, dass er explodieren kann. Aber ey, es hätte echt mehr sein können. Also irgendwann merkt man so, ich hätte gerne vielleicht noch ein etwas größeres, fetteres Monster abseits der Bossgegner. Ich hätte irgendwie gerne noch ein paar breitere Varianten, vielleicht Monster, die auch nicht nur humanoid sind, sondern vielleicht auch irgendwie ein bisschen abgefahrener. Und da wäre ja mit Maschinen doch schon einiges möglich gewesen.
Ja, es ist wirklich vielleicht mit einer der größten Schwächen des Spiels. Wobei, also wir müssen hier wirklich dazu sagen, es ist trotzdem, also das Moment-to-Moment-Gameplay, es macht einfach trotzdem Spaß, die alle über den Haufen zu ballern. Und sie geben dir ja dann auch immer sämtliche Gegner in verschiedenen Varianten dann nochmal oder halt in verschiedenen Kombinationen, weswegen man sie dann wieder anders bekämpfen sollte. Die Tausendfüßler lassen sich beispielsweise am besten mit diesen Pipe-Bombs erledigen, beziehungsweise das sind so kleine Kugeln, Bowling-Bombs, die Shelly halt wie so eine Bowling-Kugel auf die Gegner zurollt. Das auch, habe ich auch eine Zeit lang gebraucht, um die zu checken, wie ich gut mit denen spielen kann. Ja. Ist auch ganz geil. Aber ja, jeder Gegner hat natürlich auch so eine Waffe, mit der du eben bevorzugt am einfachsten besiegen kannst. Kannst aber grundsätzlich alle Gegner mit allen Waffen gleich gut killen. Und
Ich finde gut, dass der Revolver, den wir mit dem absurd vielen Kammern, dass der hat ja so eine Funktion, dass du quasi den Gegner anvisieren kannst, wie so ein Western-Spiel. Mhm. Und dann hast du so einen Todesschuss. Ja. Und der schießt nicht schnell, aber du kannst trotzdem mit dieser Waffe ziemlich gut agieren, das finde ich gut. Also die Waffen sind so austariert vom Balancing her, dass sie immer so Vor- und Nachteile haben. Also natürlich gibt es auch diese explosiven Sachen, wie diese Bowling-Dinger oder wie halt so Granatwerfer gibt es zum Beispiel auch. Das wämpst, aber damit kannst du dich auch sofort selber töten. Also wer da irgendwie eine Granate versehentlich ins Gesicht bekommt, weil die zurückgeschleudert wurde, und das passiert öfter, als man denkt, weil man dann in der Eile völlig vergessen hat, die Waffe irgendwie zu wechseln. Dann hast du, dann stirbst du quasi sofort. Aber ich finde ich cool, dass da auch nicht nur die Standardwaffe so ein Ding ist, das keinen Spaß macht, sondern die Standardwaffe, die macht auch Spaß. Vor allen Dingen kann man damit auch echt gut irgendwie Gegner aus der Distanz, wenn man die Schrotflinte jetzt nicht benutzt, Gegner aus der Distanz ausschalten, die dann irgendwie auf Dächern stehen und so weiter und so
fort. Das war mein Go-To-Scharfschützengewehr, bis ich quasi die Armbrust hatte, die das dann ersetzt hat. Ja, über lange Zeit einfach. Das ist so. Ja.
Wenn sie da jetzt noch irgendwie so einen fetten, überdimensionalen Laser oder sowas eingebaut hätten, eine Plasma-Gen oder so, das fehlt da wirklich. Also sowas.
Ja, es fehlt Extremes. Halt sowas, wie was die klassischen Spieler hatten, wie zum Beispiel beim Duke, gab es ja diese Schrumpfkanone oder den Eisstrahler. Einfach sowas, so ein Zünglein an der Waage, was einfach nochmal so ein bisschen mehr Gameplay oder so ein Aha-Effekt mit reinbringt. Das hat Iron Fury dann nicht. Da ist es schon relativ Standard in dem, was es dir dann eben an die Hand gibt. Das ist nicht schlecht, aber es ist bleibt einem auch nicht so mega im Gedächtnis, abseits von diesem Revolver, der einfach schweinecool aussieht. Ja, das sind halt so vielleicht die kleineren Flaws, aber alles in allem ist das ein fantastisches Paket. Und ja, ich finde das klasse, dass das jetzt endlich auch den Weg auf die Konsolen gefunden hat. Selbst die Switch-Version soll relativ gut sein. Die krankt natürlich an den nicht ganz so guten Sticks, die Joy-Cons mit sich mitbringen. Aber da kann man es ja dann auch mit dem Pro-Controller spielen. Aber so grundsätzlich ist es jetzt in allen Versionen und allen Varianten ziemlich geil, auch auf der PlayStation 4 und der Xbox. Läuft das, es schnurrt wie ein Kätzchen, ne? Kein Mu und kein Mäh.
Ja.
Man prügelt sich da einfach so durch, das ist geil.
Also, Switch-Version habe ich nicht gespielt, da habe ich jetzt nur, kann man nur auf Digital Foundry verweisen, die haben auch ein Video gemacht. Denen ist da irgendwie noch so ein Frame-Pacing-Problem aufgefallen, das ist jetzt aber rausgepatcht in der Version aktuell. Also, wer es jetzt spielt, der dürfte auf den großen Konsolen super butterweiche 60 FPS haben. Und ich glaube auch, dass es 4K unterstützt. Also 1080, ich weiß nicht, ob 4K bei diesem Spiel jetzt irgendwie Sinn macht, weil irgendwie werden, also das sind ja so teilweise Texturen, die ja auch bewusst ein bisschen pixelig gehalten sind an einigen Stellen. Und ich weiß jetzt nicht, ob 4K das jetzt so der Bringer ist, aber es sieht auf jeden Fall butterweich aus. Die Switch-Version, die soll nur mit 30 FPS laufen. Dafür dann aber, also dann aber konstant, hat dafür aber, glaube ich, per Patch eine Gyro-Steuerung angekündigt zumindest. Also die wollen, dass du dann nochmal so zielen kannst und genauer akkurater zielen kannst, weil sie ja auch ganz genau wissen, dass Nintendo es mit diesen Sticks so ein bisschen verkackt hat. Und das sollte der Ausgleich dann dafür sein irgendwo. Aber es ist
aber auch nötig. Und ich finde es auch gut, dass das dann gemacht wird, weil eine Kombination aus Stick und so leicht nachjustieren, indem du die Switch einfach ein Stückchen bewegst, ist schon gar nicht scheiße und kann auch sich sehr gut anfühlen. Mag ich tatsächlich sehr gern bei solchen Spielen.
Ja, und für die Sammler unter euch, das gibt's sowohl für die Switch als auch für die PS4, gibt's das auch als Retail. Ich habe mir die Retail-Version für PS4 gekauft und die ist auch nicht teuer. Also es kostet als Download kostet 25 und die Retail-Version kostet auch ungefähr genauso viel. Ich glaube, ich habe sogar nur 20 oder so bezahlt. Also man kann da wirklich, da gibt's viele Wege, um an dieses Spiel zu kommen und sich das auch später schön ins Regal zu stellen. Außerdem sind Sticker dabei.
Okay, Michael, du hast uns alle überzeugt.
Ja, wegen den Stickern. Aber der ist sehr labberig und lohnt sich nicht. Den schmeiße ich quasi direkt weg.
Sehr gut.
Sonst löst der Kleber noch die Disc am Ende auf. Also ein super Spiel. Ich spiele Shooter schon gerne. Und Das ist so, dass ich auch die modernen Shooter durchaus mag. Also wenn es jetzt nicht wenn es jetzt nicht so zu krass, also Call of Duty ist wirklich so eine der Ausnahmen an Kriegsspielen, die ich spiele, ansonsten eigentlich lieber Science Fiction oder so. Es ist cool, aber so ein Spiel zu haben, das ganz bewusst so auf Oldschool gemacht ist und sich auf einfach auf die wesentlichen Stärken bezieht, ist so unheimlich erfrischend. Und glaube ich auch es fordert ganz andere Dinge von dir. Es ist auch so die Sorte Spiel, die verkauft dich nicht für dumm. Bei manchen Spielen habe ich immer so das Gefühl, dass die Entwickler oft Angst haben, dass du dich verläufst oder dass du irgendwie irgendeinen Hinweis nicht siehst oder irgendwelche anderen, dass es so schwer ist, dass die Unterhaltung nicht pleasant genug ist, ne, dass es dich irgendwie frustriert. Und Iron Fury ist so ein Ding, so schmeißt dir diese Elemente hin und sagt, du machst das jetzt und findest den ganzen Scheiß von alleine raus. Wir sagen dir jetzt auch nicht, wo das ist. Es gibt auch keine Tipps und es gibt auch irgendwie nichts, irgendwelche keine Hinweise drauf. Und ich finde das einfach sehr gut, dass es wieder so ein Spiel ist, das dich fordert auf eine Art und Weise. Man kann auch auf einfach spielen. Es gibt 4 Schwierigkeitsgrade. Und selbst auf einfach hat man, auch wenn man nicht, ne, ist, man muss sich ja auch erstmal an die Steuerung gewöhnen, hat man trotzdem das Gefühl, dass man gefordert wird, weil das Level-Design halt einfach so von dir Grips verlangt und Orientierungssinn abfragt und so. Und das finde ich sehr erfrischend, wieder so ein Spiel zu spielen.
Exakt. Bin ich voll bei dir. Also, wie gesagt, wir können uns jetzt auch noch 10.000 Mal im Kreis drehen, aber wir bleiben dabei. Iron Fury ist schon einfach auch eine Bank, so ein Spiel in 2019 bzw. 20 rauszubringen. Und es ist in seiner Oldschooligkeit unfassbar erfrischend in der aktuellen Shooter-Landschaft und man kann die abgetrennten Köpfe seiner Gegner durch das Level treten und zwar unendlich lang. Ja. Und deswegen ist es vielleicht eins der besten Spiele aller Zeiten. Ich möchte meine Analyse dieses Spiels mit einem Zitat beenden von Shelley und zwar: Fire in the hole, asshole.
Oh Gott.
So. Oh Gott. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Michael. Es ist das beste Spiel der Welt.
Oh Mann. Oh. Ich mach mal lieber hier die Aufnahme zu. Dann möchte ich euch noch
wünsche ich euch erfolgreich meinem Namen wieder gerecht geworden. Bitte besuchen Sie mich bei euch auf Discord oder auf Patreon. Ciao!
Genau. Wenn ihr von den Sofa-Samurais, ihr findet ihn im Podcast und so weiter. Und ja. Ja, wünsche ich dir, Benny, und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Bis dann, ne? Tschüss.
Wunderschön. Danke. Ciao.
Ciao.